Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Unterweisungen und wir wollen auch direkt starten. Los geht's also. Wir alle kennen folgende Situation. Mitarbeitende werden in standardisierte Arbeitsprozesse eingegliedert, die aufgrund mangelnder Arbeitsschutzkenntnisse verantwortlicher Kräfte oder generell mangelnder Arbeitsschutzkenntnisse nicht ausreichend arbeits- und gesundheitsschützend angepasst sind. Oftmals werden belastungsungünstige Abhängigkeiten in neuen Prozessen nicht erkannt oder aus Unwissenheit nicht erschlossen. Und damit steht der Arbeitsschutz in vielen Unternehmen in einem Zielkonflikt mit anderen Managementprozessen und mit dem herrschenden Wettbewerbsdruck. Das muss nicht so sein, ein wesentliches Werkzeug, um Wissen zu schaffen und um jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, Gefährdungsmerkmale in Arbeitsprozessen zu erkennen, ist die Unterweisung. Denn bei fast allen Arbeitstätigkeiten können verborgene Gesundheitsgefahren lauern. Das können Unfallgefahren sein, aber auch mehr schleichend wirkende Gesundheitsschädigungen wie Lärm, gewisse Gefahrstoffe oder Vibrationen. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzunterweisungen sind daher unverzichtbar, um die Beschäftigten wirksam dagegen zu schützen und um Wissen zu schaffen. Denn nur wer die Gefährdungen kennt, die seine tägliche Arbeit begleiten, kann sich sicherheitsgerecht verhalten und Prozesse entsprechend sicherheitsgerecht gestalten. Beschäftigte und Führungsverantwortliche müssen Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen erkennen können. Sie sollen darüber hinaus entsprechend den Vorgaben des Unternehmers oder der Geschäftsführung zu deren Schutz handeln. Dazu müssen Sie natürlich mit den notwendigen Informationen ausgestattet sein. Die Verpflichtung zur Unterweisung ergibt sich auch aus einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und anderen Vorschriften. Beispielhaft nenne ich das Arbeitsschutzgesetz, § 12, die Betriebssicherheitsverordnung, § 9, das Jugendarbeitsschutzgesetz, § 29, die Gefahrstoffverordnung, § 14, das Mutterschutzgesetz, § 2, das Betriebsverfassungsgesetz, § 81, das 7. Sozialgesetzbuch, SGB 7. Wir sehen also, auch der Gesetzgeber hat die Unterweisung als wesentliches Instrument der Wissensvermittlung implementiert. Eine gute, spannende und zielgerichtete Unterweisung durchzuführen, ist bereits mit Deutsch als gemeinsamer Muttersprache nicht ganz einfach. Um diese Verantwortung wahrzunehmen und auch für Nicht-Muttersprachler hochwertige und zielgerichtete Unterweisungen anzubieten, sind einige Aspekte zu beachten und die möchte ich hier darlegen. Da Unterweisungen nicht nur einmalig sind, sondern regelmäßig wiederholt werden müssen und der Transfer der Informationen auch sichergestellt werden muss, sonst sind Unterweisungen ja sinnlos oder sinnfrei, lohnt es sich, in gute Vorbereitung und ein paar Kniffe ein wenig zu investieren. Von größter Bedeutung ist, dass sichergestellt wird, dass die Inhalte verstanden wurden. Einfach ein Merkblatt auszuhändigen oder die Regeln auf einem Plakat auszuhängen oder einen Film zu zeigen, eine kurze Präsentation, ist nicht ausreichend. Na, was kann man also tun? Hier einige Tipps. Tipp 1: Einfache Sprache. Die Unterweisungsinhalte sollten in möglichst einfacher Sprache vermittelt werden. Fachbegriffe müssen erklärt werden oder, was noch besser ist, ganz vermieden werden. Bei der Erstellung von Unterweisungsmaterialien in leichter Sprache kann die Webseite des Netzwerks Leichte Sprache e.V. weiterhelfen. Die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Auch das mehrfache Wiederholen hilft, Begriffe zu festigen. Es lohnt sich, nicht zu viele Inhalte je Einheit zu bearbeiten und besser dafür alles zwei- oder dreimal zu wiederholen. Tipp 2: Gemeinsames Vokabular. Um nach und nach einen gemeinsamen, verständlichen Pool an Begriffen aufzubauen, können oft verwendete Worte in einer Art Lexikon zusammengestellt werden. Die deutschen Begriffe werden neben den Bildern von zum Beispiel Arbeitsmitteln oder Werkzeugen abgedruckt. Gegebenenfalls können dann auch Übersetzungen in die wichtigsten im Betrieb gesprochenen Sprachen ergänzt werden. Es können nach und nach zum Beispiel immer neue Plakate ausgehängt werden. Kopien der vorangegangenen Blätter können den Beschäftigten zum Nachschlagen zu Hause ausgehändigt werden. Allerdings, wie bereits schon erwähnt, als alleinige Methode ist das ungünstig und auch nicht zielführend. Es können Fotos vom Arbeitsplatz oder Werkzeugen, der persönlichen Schutzausrüstung oder wichtigen Arbeitsmitteln gemacht werden. Mit dem Smartphone ist es heutzutage auch möglich, kleine Videosequenzen zu filmen und im Rahmen der Unterweisung zur Verdeutlichung zu verwenden. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO und die Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit bieten darüber hinaus ein Set an international verständlichen Piktogrammen an, die bei der Erläuterung der Zusammenhänge unterstützend eingesetzt werden können. Das habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Tipp 4: Einsatz von Dolmetschern. Im Einzelfall kann der Einsatz von Dolmetschern hilfreich sein. Dies ist besonders der Fall, wenn es nicht allzu viele Sprachen gibt, die im Betrieb gesprochen werden müssen. Es gibt auch ehrenamtliche Dolmetscher, die für einzelne Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es denkbar, dass zweisprachige Beschäftigte als Dolmetscher aushelfen, solange sichergestellt wird, dass die Übersetzung sachrichtig und vollständig ist. Das Erlernen der deutschen Sprache sollte dennoch für alle Beschäftigten eine Zielsetzung sein und das Übersetzen unter Kollegen somit nur eine Übergangslösung. Tipp 5: Digitale Übersetzungssysteme. Wo man mit menschlichen Dolmetschern nicht weiterkommt, können unter Umständen auch kostenlose Services wie Google Translate für Android oder iTranslate für iOS eingesetzt werden, um Sprachbarrieren zu überwinden. Dabei ist zu beachten, dass diese Apps zwar die Alltagssprache schon sehr gut übersetzen, bei Fachvokabular wie zum Beispiel Arbeitsmitteln, der Formulierung von Vorschriften oder der Beschreibung von Arbeitsprozessen oft noch Lücken aufweisen können. Welche Inhalte sollten die Unterweisungen haben? Na, zum einen die bestehenden Gefährdungen und Gesundheitsgefahren, die sich aus der erstellten Gefährdungsbeurteilung ergeben. Hier sollten die arbeitsplatz- und aufgabenbezogenen Gefährdungen beschrieben und erläutert werden. Die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen, das bezieht sich nicht nur darauf, was alles umgesetzt wurde, wie technische Schutzmaßnahmen, sondern auch darauf, was vom Beschäftigten zu erledigen ist, persönliche Schutzausrüstung tragen, persönliches Schutzverhalten. Und da sind wir nämlich schon beim dritten Punkt, das richtige Verhalten, das richtige und gesunde Verhalten der Beschäftigten zu deren Schutz. Sie müssen erläutern, welche Handlungsweisen gefordert oder gewollt sind und welche möglichen Handlungen sie auf keinen Fall tun sollen bzw. welche auch nicht geduldet werden. Der nächste Punkt ist das Verhalten im Notfall. Sie müssen den Beschäftigten sagen, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Und sollte es für spezielle Arbeitsplätze besondere Notfallvorschriften geben, gehört das in die Unterweisung mit hinein. Und das letzte, Inhalte aus Vorschriften und Regeln. Gibt es spezielle Inhalte, die sich aus den Vorschriften und Regelwerken ergeben, der Berufsgenossenschaft oder des Staates? Dann müssen Sie die notwendigen Inhalte filtern und zum Bestandteil Ihrer Unterweisung machen. Eine erfolgreiche Unterweisung muss stets folgende drei Ziele erreichen. Erstens, die Teilnehmenden müssen die Gefährdungen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen kennen. Das ist die sogenannte Wissensdimension. Zweitens, Sie müssen die Schutzmaßnahmen anwenden können. Das ist die sogenannte Kompetenzdimension. Zum Beispiel, wie lege ich eine Atemschutzmaske richtig an? Und der dritte Punkt ist die sogenannte Motivationsdimension. Die Teilnehmenden müssen die Maßnahmen einhalten wollen, denn immer wieder kommt es zu Unfällen, weil sich jemand trotz besseren Wissens aus Bequemlichkeit oder Leichtsinn in Gefahr begibt. Als Abkürzung können Sie sich merken, kennen, können, wollen. Welche Planungshilfe steht mir für die Planung von Unterweisungen zur Verfügung? Nun, ähnlich wie der Deming Cycle im Qualitätsmanagement. Das waren die vier Punkte: Planen, Tun, Checken und Handeln. Auch Plan, Do, Check and Act genannt. Gibt es auch für die Unterweisung eine entsprechende Hilfe? Diese besteht aus folgenden Punkten: Analyse, Gestaltung, Entwicklung, Ausführung, Beurteilung. Bei der Analyse sind zum einen die inhaltlichen Fragen der Unterweisung zu klären, zum anderen auch organisatorische Fragen, zum Beispiel, wie lange können Beschäftigte an der Unterweisung teilnehmen und wo soll die Unterweisung stattfinden. In der Entwicklungsphase geht es dann um die konkrete Auswahl der didaktischen Methoden für die Unterweisung. Zum Beispiel ist zu Beginn eine kurze theoretische Einführung möglich oder nötig? Oder sollte am Anfang ein Brainstorming stattfinden oder bearbeitet werden? Beziehungsweise sollten Fallbeispiele bearbeitet werden? Oder zum Beispiel ist es für die Betonung der Wichtigkeit bestimmter Inhalte förderlich, wenn zum Beispiel ein Führungsverantwortlicher vorbeikommt und dem Thema ein gewisses Gewicht verleiht. In der Entwicklungsphase wird dann das benötigte Material hergestellt. Das Ergebnis dieser Phase sind im Allgemeinen Übersichten, Schaubilder, Arbeitsblätter, PowerPoint-Folien, vertiefende Texte oder auch Anschauungsobjekte wie zum Beispiel Teile der PSA. In der Ausführungsphase findet dann die Unterweisung tatsächlich statt und im Optimalfall läuft alles nach Plan, die Unterlagen stehen kopiert bereit, der Raum ist technisch vollständig vorbereitet, der Beamer funktioniert, die Teilnehmenden wurden rechtzeitig eingeladen und wissen, worum es in der heutigen Unterweisung gehen soll. Und in der Bewertungsphase soll überprüft werden, ob die Lernziele erreicht wurden. Wichtig ist, dass die Teilnahme und die Unterweisung dokumentiert wird. Diese Pflicht ergibt sich aus der Gefahrstoffverordnung und aus der Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention. Das ist die DGUV V1. Und zum Schluss ein kurzes Wort zu elektronischen Unterweisungen. Elektronische Medien spielen in der Arbeitswelt eine immer größere Rolle. Auch beim Thema Unterweisungen sind sie nicht wegzudenken. Die Vorteile liegen auf der Hand: räumliche Unabhängigkeit der zu Unterweisenden, die Möglichkeit der Aufzeichnung der Schulung und die Möglichkeit, Lerninhalte multimedial und direkt mehrsprachig aufbereiten und mit anderen Lernformen kombinieren zu können. Allerdings, gemäß DGUV-Regel 100.001 ist eine vollständige elektronische Unterweisung grundsätzlich nicht möglich. Elektronische Medien können nur als Hilfsmittel bei der Unterweisung eingesetzt werden. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung mit vielen Möglichkeiten der Lernkontrolle, der interaktiven Zusammenarbeit ist daher festzustellen, dass hier deutlicher Anpassungsbedarf besteht. Und zum Schluss noch eine kurze Geschichte zum Thema Zielkonflikte. Damit schließt sich der Kreis vom Anfang. Viele Konflikte, vor denen wir stehen, scheinen unlösbar zu sein. Doch wenn wir einen Schritt zurücktreten und mit einem neuen Blick auf das Problem schauen und nach einem gemeinsamen Nenner suchen, dann kann die Lösung überraschend einfach sein. Und folgende Geschichte verdeutlicht, wie eine solche Problemlösung aussehen kann. Es war einmal ein alter Scheich, und als dieser merkte, dass seine Zeit zu Ende ging, rief er seine drei Söhne zu sich und sagte ihnen: »Meine Tage sind gezählt, und wenn ich gehe, vererbe ich euch meine 17 Kamele. Mohammed, mein ältester Sohn, du bekommst die Hälfte der Herde. Faris, mein zweitältester Sohn, dir steht ein Drittel der Herde zu, und Hassan, mein jüngster, du sollst ein Neuntel der Kamele dein eigen nennen.« Als der alte Scheich dann verstorben war, wollten die drei Söhne ihr Erbe aufteilen. Sie merken jedoch schnell, dass 17 Kamele nicht durch 2, nicht durch 3 und auch schon gar nicht durch 9 zu teilen waren. Sofort begannen sie sich zu streiten und sie konnten sich nicht einigen, wie sie das Erbe nun unter sich aufteilen sollten. Um eine Lösung zu finden, fragten sie eine alte, weise Frau aus ihrem Dorf um Rat. Nachdem die Frau lange überlegt hatte, sagte sie zu den drei Söhnen: »Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, aber nennt mein Kamel.« Die Söhne des Scheichs wunderten sich über dieses Angebot, nahmen aber das Kamel der alten weisen Frau an. Nun waren es 18 Kamele und die teilten sie dann untereinander auf. Der älteste Sohn, dem die Hälfte der Herde zustand, bekam 9, der zweitälteste Sohn, der ein Drittel der Kamele bekommen sollte, bekam 6 und der jüngste Sohn, der ein Neuntel der Herde bekommen sollte, nahm sich 2. Nun wurden die Kamele addiert, 9 plus 6 plus 2 sind 17. Überrascht stellten die Söhne des Scheichs fest, dass sie nur 17 Kamele verteilt hatten. Sie gaben also der alten Frau ihr Kamel zurück, bedankten sich bei ihr und gingen glücklich und zufrieden ihrer Wege. Wenn wir es also schaffen, bei vielen Problemen den gemeinsamen Nenner zu finden, dann kann die Lösung oft überraschend einfach sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in Zukunft viel Spaß beim Kamelezählen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie weiterhin zuversichtlich, haben Sie eine schöne Woche. Besuchen Sie diesen Podcast auch in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Dr. Ingo Leipelt.